Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.
Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit mir, Stella, Senior Account Executive bei der Agentur Edelmann. Heute tauchen wir in das Thema Relationship Building ein und wie KommunikationsberaterInnen das Vertrauen ihrer Stakeholder nachhaltig stärken können. In einer wachsenden digitalen Welt, die von schnellen Interaktionen geprägt ist, gewinnt die Kunst des Beziehungsaufbaus eine neue Bedeutung. Für uns PR Young Professionals ist Relationship Building ein Schlüssel, um langfristig erfolgreich in einer Branche zu sein, die auf Kommunikation und Vertrauen basiert. Dabei spielt es nicht nur eine zentrale Rolle im Umgang mit Kundinnen und externen Stakeholdern, sondern ist ebenso essentiell für die Zusammenarbeit und den Austausch mit Kollegen innerhalb eines Teams. Was Kommunikation fachlich genau bedeutet, sollte den meisten HörerInnen bereits klar sein. Um hier zum konkreten Thema Relationship Building auf eine Ebene zu kommen, schauen wir uns die Definition des Oxford Dictionary zuerst einmal an. Relationship Building oder auch Beziehungsaufbau bezeichnet den Prozess des Etablierens, Pflegens und Stärkens von Beziehungen zwischen Individuen oder Organisationen mit dem Ziel, Vertrauen, Verständnis und Kooperation zu fördern. Um uns dieser Definition zu nähern und herauszufinden, was das in der Praxis genau heißt, habe ich zwei Gäste eingeladen. Herzlich willkommen, Alexandra Groß und Peter Ziska.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
Stell dich doch gerne einmal mit euren eigenen Worten vor und dann können wir direkt ins Thema reinstarten.
Ja, ich bin die Alex Groß. Ich bin Vorstand in der Agentur Fink und Fuchs. Wir beschäftigen uns mit Innovationskommunikation und ich habe eine sehr enge Beziehung zu den Young Professionals und auch zu dem Podcast, weil ich 4 Jahre lang Präsidentin der GPRA war und mein Lieblingsprojekt die Young Professionals waren. Von daher danke für die Einladung, liebe Stella.
Ja, liebe Stella, Peter Schischka, ich bin Kommunikationswissenschaftler und Organisationssoziologe und vielleicht auf das Thema bezogen jemand, der sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Beziehungen, Beziehungsmanagement beschäftigt, was dann deutlich wird, dass ich vor 6 oder 7 Jahren ein Buch publiziert habe, das den Titel Beziehungskapital und damit trägt und damit, denke ich, in das Herz dessen sticht, was wir hier heute besprechen wollen. Ich habe auch eine enge Beziehung zu Young Professionals. Ich war viele Jahre Leiter der Jury des Deutschen PR-Preises und habe das dann vor 2 Jahren weitergegeben, um jetzt den Junior Award weiterzuentwickeln, also mit jungen Menschen hier noch weiterzuarbeiten. Und wir haben die DPRG und die GPRA hier zusammengeführt. Ich glaube, wir haben ein ganz tolles Projekt jetzt gemacht, wo ich auch mit den Young Professionals der GPRA viel zu tun habe. Deswegen freue ich mich besonders, dass Sie mich heute eingeladen haben.
Ja, sehr, sehr schön, dass ihr da seid und das Thema mit mir heute aufschlüsselt. Peter, du hast gerade schon eingeworfen. Wir sind vielleicht mit dem Thema Beziehungsaufbau schon fast einen Schritt zu weit gegangen. Erstmal ist ja die Frage, was sind überhaupt eigentlich Beziehungen? Und würdest du da mit der wissenschaftlichen Brille gerade schon mal drauf schauen und uns dafür vielleicht eine Definition, eine Erklärung geben?
Also die wissenschaftliche Brille ist immer so eine Sache. Ich habe die Tage ein Video gesehen von dem lieben Kollegen Jan Runer, der jetzt Adidas-Rentner geworden ist und noch einen Master jetzt auf seine alten Tage macht. Der Jan Runer hat so schön gesagt, wenn er manchmal gewusst hätte, was die Wissenschaft noch zu sagen hätte und er das mitgenommen hätte in seinen Berufsalltag, dann wäre es ein Mehrwert gewesen. Umgekehrt erlebt er aber auch, dass die Wissenschaft sich mit Dingen beschäftigt, die vielleicht ein bisschen abseitig sind oder so den Praxisblick nicht haben. Und ich denke, wir sollten versuchen, diese beiden Dinge zusammenzuführen und mit, so wie du es gerade gesagt hast, mit dem Zitat aus der Oxford Dictionary, würde ich immer ansteigen damit, es geht gar nicht zunächst einmal um Relationship Building. Es geht darum, dass wir Beziehungen haben, ob wir wollen oder nicht. Wir leben in Beziehungsnetzwerken, vergegenwärtigen uns das gar nicht immer und werden von diesen Beziehungsnetzwerken immer wieder eingeholt. Ob es die Beziehungen sind, wie wir sie gerne hätten, wie wir sie vielleicht bräuchten. Und dann dieses andere Wort, Beziehungen hat man, die helfen einem Leben weiter. Aber die spreche ich jetzt gar nicht hier zunächst einmal. Ich spreche erstmal darüber, dass wir in diesen Netzwerken leben und sehen müssen, dass wir uns in diesen Netzwerken bewegen. Und diese Netzwerke sorgen dafür, dass man uns mit Akzeptanz begegnet oder mit weniger Akzeptanz begegnet, dass wir Freundschaften, Bekanntschaften oder andere Dinge haben, aber eben auch das Gegenteil von diesen Dingen in den Netzwerken haben und übertragen auf Unternehmen, Organisationen bedeutet das nichts anderes, dass ich mich sehr genau mit den Beziehungen auseinandersetzen muss, um sie dann auch tatsächlich bearbeiten zu können. Und nach meinem Verständnis ist Public Relations Management Beziehungsmanagement, der Umgang mit den Beziehungen, die man hat, und eben nicht das Hinauskommunizieren, Hineinkommunizieren. Das gibt es natürlich auch, aber wenn man in die Geschichte der Public Relations reinguckt und die mal so ein bisschen die Wurzeln zurückverfolgt, dann sieht man, dass es immer um zwei Dinge gegangen ist. Nämlich zunächst einmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich. Das hat man schon im 19. Jahrhundert gemacht. Also ist das Umfeld erstmal zu analysieren, welche Meinungen werden über mich dort vertreten, um dann hier zu sehen, wo Handlungsbedarf ist und wie ich dann mit diesem Handlungsbedarf umgehen kann. Das ist nichts anderes, als Beziehungswerke zu reflektieren. Und vielleicht noch ein letzter Satz von meiner Seite, jetzt zum Einstieg dazu. Wenn ich meinen Studierenden in den letzten 10 Jahren, in den Master zu uns gekommen sind, habe ich zu ihnen immer gesagt, Kinder, aus Kommunikationsmanagement wird Stakeholder-Management. Und wir haben, glaube ich, heute schon die Welt, in der wir leben, die wir uns vor Augen führen müssen, dass wir die verschiedenen Stakeholder-Gruppen bearbeiten müssen, uns also mit verschiedenen Beziehungen auseinandersetzen müssen.
Ich würde das gerne kurz ergänzen. Was der Peter gerade beschrieben hat, ist ja der Kern unseres Handwerks, für das wir uns irgendwann entschieden haben, als wir den Beruf des Kommunikationsberaters eingegangen sind. Das Zweite ist aber auch, was heißt denn Beziehungsmanagement in der Rolle eines Kommunikationsberaters? Das hat jetzt weniger erstmal mit dem Handwerk zu tun, das wir verkaufen, sondern mit dem Selbstverständnis der eigenen Rolle in dem Beruf. Und ich glaube, da ist ein Aspekt nochmal wichtig. Wenn wir über Beziehungsmanagement reden, und zwar über das Persönliche, heißt es auch immer im Rahmen Professional Services. Agenturen oder auch die Kommunikationsmenschen in Unternehmen, die sind Profis. Ja, also die haben da eine komplett andere Rolle. Und da geht es weniger um die reine Gefühligkeit, sondern es geht darum, was heißt Beziehungen zu managen und aufzubauen im professionellen Umfeld. Und das hat ein paar andere Dimensionen. Aber das ist mir einfach wichtig, dass wir, wenn wir heute reden, auch einfach unterscheiden vom Handwerk und von dem Selbstverständnis und der Rolle, in der ich da bin.
Ich würde da gerne auch nochmal, Alex, auf dich nochmal reagieren an dieser Stelle hier. Wir sollten uns immer vor Augen führen, denn der Begriff Handwerk ist einerseits richtig, andererseits ist er mir ein bisschen zu tief gehängt, sondern wir sind als Kommunikationsexpertinnen und Kommunikationsexperten Beratungspersonen. Und Berater zu sein bedeutet zunächst einmal, Prozesse und Zusammenhänge zu analysieren. Und wenn ich mir die Frage stelle, was mache ich als Beratungsperson im Beziehungsmanagement, dann muss ich erstmal zur Kenntnis nehmen, dass eine Beziehung immer aus 3 Teilen besteht. Nämlich aus den beiden Seiten, den Beziehungsträgern, und aus der Mitte, nämlich dem, was diese Beziehung ausmacht. Diese Beziehung entwickelt sich weiter und lebt weiter, indem von beiden Seiten regelmäßig oder unregelmäßig, gleichgewichtig oder ungleichgewichtig ein Input kommt, der diese Beziehung in irgendeiner Weise fortschreibt. Und selbst wenn die Dinge sich grundlegend ändern, schreibe ich diese Beziehung fort. So, und das, was eine Beratungsperson leisten kann, im Gegensatz zu den beiden Seiten, die wir dort haben, ist, dieses ganze System von oben sozusagen beobachten zu können und zu sagen können, wie tickt die eine Seite, wie tickt die andere Seite und was bedeutet das für das Gemeinsame? Und ich glaube, das ist das, wo ich dann sage, da ist Handwerk, heißt dann da drin zu agieren. Aber zunächst einmal ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wesentlich, dass Beratungspersonen dafür da sind, sowas überhaupt so neutral wie möglich analysieren zu können. Und letzte Bemerkung dazu, manche Beratungsmandate enden ja im Laufe der Zeit. Sie enden auch zu Recht meines Erachtens, weil man irgendwann auf den Schoß seiner Beratungsperson gerutscht ist. Also diese neutrale Rolle, die nimmt man, je mehr man Gefangener des Systems wird, nimmt man nicht mehr ein. Also ich kann das gar nicht mehr unabhängig leisten, wie ich es leisten können müsste. Oder ich habe in meiner Beratungsagentur oder meinem Unternehmen andere jüngere oder weniger befangene Personen, die das dann leisten können.
Wenn wir jetzt gerade nochmal an den ganz Anfang zurückgehen, eine Beziehung startet, jetzt sind wir ja eigentlich schon ein bisschen vorgerutscht zum Thema, wir beobachten schon eine Beziehung, die es gibt. Es gibt wahrscheinlich so ganz am Anfang ein paar Punkte, wie die ersten Schritte aussehen können, wie man schon als Beraterin, Kommunikatorin sehr bewusst in eine erste Kommunikation geht. Habt ihr da schon konkrete Tipps oder Ideen, wie man da starten kann und wie man da reingehen kann?
Also ich finde, was ganz am Anfang steht, ist, ich muss mich mit der Person auseinandersetzen, mit der ich eine Beziehung starten will. Ich muss erstmal wissen, in welchem Kontext ist die unterwegs, was macht die so, um so ein grundlegendes Verständnis zu haben und anknüpfen zu können. Jetzt mal unabhängig, ob das jetzt der berufliche Kontext ist, also hier will ich eine Stakeholdergruppe für mich gewinnen oder ich brauche für meine Arbeit ein gewisses Netzwerk, das ich irgendwie aufbauen muss, ob das dann Smalltalk ist oder ob ich da rein fachlich rein muss. Ich muss mich mit dem Gegenüber auseinandersetzen. Ich muss mich dafür interessieren. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist der Beziehungsaufbau einfach extrem lang. Und das muss man für sich auch planen. Wo kann ich denn jemanden treffen? Reicht es, das erstmal virtuell zu machen oder ist die persönliche Begegnung vielleicht nicht viel besser an der Stelle? Also sich wirklich auseinandersetzen damit, wie kann ich denn sowas managen, eine Beziehung anzustoßen und aufzubauen? Und das Zweite ist, was habe ich denn anzubieten? Was ist denn mein Angebot, das ich da reinmache, damit ich da reingebe, damit ich interessant bin für diese Person, dass sie auch Lust hat, mit mir in eine Beziehung einzutreten? So, und ich glaube, das sind so die zwei wesentlichen Dinge, über die man gut nachdenken muss, die man planen muss, um sie dann auch gut managen zu können.
Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und anmerken wollen, wir sehen immer Personen in Rollen. Das heißt, das gibt's der Mensch auf der einen Seite und der Mensch geht nicht verloren, aber diese Person nimmt dort eine Rolle wahr und ich bin ja genauso eine Person in einer Rolle. So, ich muss mich damit auseinandersetzen, welche Rolle, welche Rollenbindung, welche Möglichkeiten diese Rolle zu gestalten hat diese andere Person. Dann kommen diese Touchpoints, wie Alexandra das gerade gesagt hat. Wo ist jetzt so mit welcher Empathie muss ich der Person begegnen, um jetzt hier die notwendige Nähe oder das notwendige Interesse herzustellen, um mit der Person ins Gespräch zu kommen? Aber ich will ja nicht mit der Person in der Regel ins Gespräch kommen, sondern ich will in der Sache ins Gespräch kommen. Das sind so die Punkte, die man sich immer vor Augen führen muss. Und das macht das Ganze eigentlich komplex und manchmal kompliziert.
Absolut, ich gebe dir vollkommen recht. Dieses Rollenverständnis ist total wichtig. Ja, das ist auch nochmal eingangs zu dem, was habe ich überhaupt für eine Rolle selber. Aber was ja auch noch da mit einhergeht, wenn ich eine Rolle habe, hat das, was ich sage, eine Konsequenz. Und die Konsequenz ist immer abhängig von der Rolle. Und auch das muss man sich gut überlegen. Und von daher ist es auch echt schwierig, wenn die Rollenunterschiede groß sind. Und gerade wenn man erst noch jung ist, noch nicht so viel Erfahrung hat und frisch im Job ist, muss man sich da einmal mehr Gedanken machen, welche Konsequenz hat es, wenn ich Dinge sage in meiner Rolle und vor allem schon mal vorauszudenken, wie könnte das denn wirken? Also wie werde ich wahrgenommen und wie will ich vielleicht am Ende auch wahrgenommen werden? Ja, also da ist es im Prinzip der Dreiklang, über den man sich da ausführlich mit sich selber beschäftigen muss auch.
Ja, deswegen denke ich auch ein Schlüsselbegriff, der nicht nur an dieser Stelle, aber an dieser Stelle ganz, ganz besonders auch wieder zum Tragen kommt, ist der Begriff der Akzeptanz. Also ich muss und will auf Akzeptanz stoßen als Person, damit ich den Zugang habe, aber eben auch Akzeptanz für meine Inhalte. In der PR sprechen wir häufig über Legitimität und Legitimation. Das ist alles richtig und gut. Aber wenn am Ende nicht Akzeptanz steht, ist das mit der Legitimität und der Legitimation hinfällig, weil ich will ja etwas erreichen und will irgendwo hin. Und wenn mir das nicht gelingt, dann habe ich keine Akzeptanz gewonnen. Dann ist völlig egal, ob ich als Person jetzt hier gelandet bin oder an anderen Dingen. Aber das eigentliche Ziel, was dahinter steckt, das ist auf der Strecke geblieben.
Noch ein weiteres Element dabei ist die Verbindlichkeit. Also wie verbindlich bin ich in den Dingen, die ich sage, ja, was auch aus einem Gespräch, das ja immer ein wesentlicher Teil einer Beziehung ist, was da rauskommt. Also eine sehr hohe Verbindlichkeit, eine hohe Zuverlässigkeit. Und da sind wir auch bei dem Punkt, ich glaube, Peter hat es ganz am Anfang schon mal gesagt und du auch, Stella, Vertrauen. Ja, also Beziehungen aufzubauen, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und da kommen diese ganzen Eigenschaften oder diese Elemente, über die wir gerade gesprochen haben, hängen voneinander ab und sind einfach bedingungslos, gehören die dazu, um gutes Vertrauen aufzubauen.
Ich finde es total spannend, was ihr gesagt habt und auch für mich jetzt auch nochmal eine total coole Erkenntnis ist. Man muss nicht nur verstehen, wer der andere ist. Man liest sich ja, wenn man in Beziehung eintritt, mit KundInnen oder mit KollegInnen, ja vielleicht auch einfach mal das LinkedIn-Profil durch oder hat so vorher schon mal was gehört. Aber man muss sich ja auch, und das wird jetzt nochmal klar, sich selber auch gut kennen, wie wirke ich auf andere, mit welchen Intentionen gehe ich in eine bestimmte Beziehung, Stichpunkt Rolle, habt ihr auch gerade genannt. Und das ist ja auch schon mal wieder ein richtig wichtiger Faktor, wo man sich ja auch schon so vorher Gedanken machen kann, bevor man in eine Beziehung eintritt. Und das würde ich als Überleitung einmal nehmen, um euch zu fragen, hattet ihr in der Vergangenheit in ersten Beziehungen, die ihr eingetreten habt oder immer noch, bestimmte Kernpunkte, wo ihr gesagt habt, das funktioniert gut oder bestimmte Anekdoten, wie Beziehungen gewachsen sind, die ihr heute noch gerne pflegt im beruflichen Kontext? Habt ihr da ein Beispiel oder könnt ihr da noch was zu sagen?
In dem Zusammenhang fällt mir sogar nochmal ein weiterer Aspekt ein. Das ist die Sprache, ja, in der Rolle, die ich verwende. Und ich sag mal, ich bin jetzt Agenturkind seit über 25 Jahren. Da hat man viel mit unterschiedlichen Menschen und Kunden vor allem auch zu tun. Und wenn man sich da vielleicht in Begrifflichkeiten, ich will nicht sagen vergreift, aber vielleicht die Sprache nicht immer so passend ist zur Situation, dann kann das eine Beziehung gefährden. Ja, wo dann auch echt Feedback kommt, so können wir hier nicht reden. Also das sind vielleicht so die Beispiele, aus denen man zwingend lernen muss. Das ist mir auch genau einmal passiert, dass ich vielleicht nicht die richtige Sprache oder den Ton getroffen habe. Ja, und auf der anderen Seite habe ich festgestellt, wie wichtig das ist, Menschen persönlich zu treffen. Und ich bin ein Verfechter von dem Miteinander vor Ort. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der mich so ein bisschen kennt. Weil es essentiell ist für eine gute Kommunikation, die es für eine gute Beziehung braucht. Und dabei ist halt der ganze Aspekt der nonverbalen Kommunikation entscheidend. Ja, wie wirke ich auch, ne, was wir jetzt auch so herausgearbeitet haben. Im Virtuellen wird wahnsinnig viel verschluckt und da geht viel verloren. Es bleibt viel an Beziehungspotenzial auf der Strecke. Und von daher ist meine Erfahrung, immer die Menschen auch gucken, dass man die möglichst schnell persönlich treffen kann.
Also wenn es um das Anbahnen oder das, ich sag mal, das Begegnen, erste Begegnen in Beziehung geht, Alex, bin ich völlig bei dir. Wenn man Beziehungen weiter pflegen muss, muss man wahrscheinlich schauen, was effektiv und effizient ist. Aber das ist ein weiterführender Punkt. Ich möchte zunächst einmal noch auf das zurückkommen, was du jetzt gerade zum Eingang gesagt hast. Mir fehlt noch ein zweiter wichtiger Punkt. Wenn wir unsere ersten Überlegungen, die wir hier angestellt haben, unsere ersten Bemerkungen, wenn wir auf die zurückblicken, dann ist da so viel Kognition drin, so viel Überlegtsein. So, aber wenn wir auf Beziehungen schauen, dann sehen wir, dass es neben Image und Reputation und diesen hochtrabenden Begriffen eben auch Sympathie und Attraktivität gibt. Das heißt, wir haben es zunächst einmal auch mit affektiven Werten zu tun und warum mir jemand sympathisch ist, warum ich jemanden als Person oder in seiner Rolle attraktiv finde, das ist mir zunächst einmal überhaupt nicht bewusst. Und ich mache das mal an Alex, an unserer Beziehung, wie die zustande gekommen ist vor vielen Jahren, mal ganz einfach fest. Wir waren uns einfach aus irgendeinem Grund sympathisch und sind immer wieder miteinander ins Gespräch gekommen, obwohl es zwischen uns sonst keinen Grund gab, uns weiter zu treffen, keinen professionellen Grund gab. Es hat Spaß gemacht, uns miteinander auszutauschen und daraus ist dann aufgrund unserer Rollen, in die wir reingeraten sind oder die dann sich dann plötzlich in den Rollen begegnet haben, auch eine professionelle Beziehung geworden, mit der wir manche Dinge dann zum Beispiel beim Junior Award gemeinsam bewegt haben. Also das ist so ein Aufbau gewesen, der aber am Anfang ganz viel auch von affektiven Elementen getragen wird. Und wir wissen nicht wirklich, wen jemand attraktiv finden oder jemanden sympathisch finden. Oder das Umgekehrte müssen wir auch, unsympathisch, unattraktiv. Da sind ja schon die Begegnungsmomente verschiedener Menschen. Wenn wir zu zweit, zu dritt irgendwo reingedacht haben, boah, das ist aber langweilig, die sagt, oh, na, hochattraktiv. Also wir haben ja verschiedene Maßstäbe, an denen wir das ganz individuell messen. Auch das muss man, glaube ich, jetzt hier wieder kognitiv reflektieren, natürlich. Aber man muss es sich bewusst machen, dass das ganz wesentliche Bausteine sind, insbesondere im Anbahnen, aber auch im Weiterführen einer Beziehung. Menschen, die ich für nicht besonders sympathisch erachte, mit denen weiterhin umzugehen, ist manchmal auch nicht ganz so einfach.
Ja, ich kann das alles unterstreichen, was du gesagt hast. Ich finde aber schon, dass es Punkte gibt, die das zumindest beeinflussen können, ob man sympathisch für eine andere Person ist oder nicht. Und da ist für mich ein Punkt, den ich auch im Arbeitsalltag immer wieder feststelle, ist Offenheit. Wie offen gehe ich auf denjenigen zu und vor allem, wie viel bin ich bereit, von mir preiszugeben. Und dieses Preisgeben von Gefühlen, von Meinungen, von Sachkenntnis, von Privatem vielleicht auch manchmal, ja. Also Peter, wir wissen ja auch schon das eine oder andere privat voneinander, ohne dass man sich verrät oder was auch immer. Aber es gehört einfach dazu, um zu gucken, an wie vielen Stellen kann man gut miteinander andocken, so dass man ein gutes, nicht komplettes, aber ein gutes Gesamtbild annähernd von seinem Gesprächspartner bekommt. Und das macht ja Sympathie aus, ne? Also wo hat man eine Konkurrenz, wo hat man vielleicht auch Ebenen, wo man vielleicht nicht einer Meinung ist, aber gut miteinander umgehen kann. So, und dann bin ich bei dem zweiten Punkt, der für mich entscheidend ist für eine Sympathie, wenn man das Rollenbewusstsein hat. Selbst für seine eigene, aber auch die Rolle des anderen kennt und versteht. Und dann sieht, wie sich jemand in seiner Rolle bewegt und wie er mit dieser Rolle umgeht, dann ist es auch ein wichtiger Faktor. Wenn ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt als Vorstand immer nur diktieren würde, weil ich die Rolle des Vorstands habe, wäre das schlecht. Das wäre nicht sympathisch. Wenn ich aber in der Lage bin, meine Rolle auch mal ein Stück zu dehnen oder auch mal zur Seite zu stellen oder vielleicht auch mal nicht ganz so ernst zu nehmen und es auch offen zu kommunizieren, hat das auch was mit Sympathie zu tun. Ja, also das sind so zwei Faktoren für mich, die da reinspielen.
Ja, kommt noch ein dritter Faktor dazu, nach meiner Auffassung, nämlich Authentizität. Mhm. Das hast du ja gerade gesagt, wie weit, wie breit. Im Kontext der Sache natürlich, aber immer auch ein bisschen Persönlichkeit in das Ganze hineinzubringen, also ein bisschen über mich preiszugeben, warum ich diese Rolle wahrnehme, wie ich sie wahrnehme und wie diese Rolle in mein Leben passt. Das sind, glaube ich, ganz wichtige, ganz wesentliche Dinge im Umgang mit Beziehungen. Und das gilt nicht nur für persönliche Beziehungen, das gilt ganz genauso eben für geschäftliche Beziehungen oder dienstliche Beziehungen, wie immer man die bezeichnen möchte. Und natürlich ist auch umgekehrt auch derjenige authentisch, der immer Hardliner ist. Ob ich mit dem dann was zu tun haben möchte, das wäre die andere Frage. Aber das ist dann nicht mein Problem, sondern das ist möglicherweise das Problem dieses Gegenübers, das der mit mir dann hat. Weil ich sage, was soll ich denn beraten, wenn er mir so nicht auf mich hört oder wenn der mir zuhört, aber mir keine Rückmeldung gibt oder was sonst immer passiert. Und das gibt es leider im Geschäftsleben dann an vielen Stellen. Also das unabhängig von Rollen, dass man nur, dass gerade im PR-Kontext mir zugehört wird, aber ja, dann am Ende stehe ich da und dann sage ich, ja, was habe ich jetzt eigentlich erreicht bei der Person? Und dann sehe ich Tage später, ich habe eigentlich gar nichts erreicht. Ich war vielleicht nur das Feigenblatt, weil man den Berater brauchte, um hinterher sagen zu können, ja, ich habe mich von den besten Leuten beraten lassen, aber hat nichts gebracht.
Ich würde gerne mal einen kurzen Seitenarm nochmal aufmachen. Und das ist die Diskussion, die ich auch immer mit dem Nachwuchs habe, der bei uns in die Agentur reinkommt. Wir sind ja in einer Branche, die eine Dudes-Kultur hat. Ja? So, und da ist man ist immer so besonders stolz drauf, wenn man genau in diesem Du-Modus mit dem Kunden arbeitet. Ich bin ein Verfechter davon, wo ich sage, nee, die besten Beziehungen können auch einfach im Sie-Modus stattfinden. Ich habe wirklich schon viele, viele Jahre sehr gute Kunden. Wir duzen uns nicht, weil die Rollen sind irgendwie klar und wir fühlen uns wohl und total komfortabel damit. Und man hat nochmal so dieses letzte Stückchen Distanz, das, wenn man sich lange und gut kennt, doch nochmal aufbauen und sagt, es kann auch immer eine kritische Zeit kommen. Und dann ist es immer einfacher, aus einer gewissen Distanz heraus miteinander zu sprechen, als wenn es irgendwie dann sich anfühlt, schon fast schon wie eine Freundschaft. Ne? Also jeder muss für sich dann am Ende auch mit seinem Beziehungspartner eine Entscheidung treffen, wie er es machen will. Aber ich finde, das gehört mit in die Überlegung rein. Es ist nicht schlimm, wenn der Kunde mich nicht duzt. Ganz im Gegenteil. Das ist vielleicht eher auch als Kompliment zu sehen, dass jemand sagt, ich akzeptiere dich in deiner professionellen Rolle. Ja. Aber das ist ein Seitenarm. Ich glaube, das ist nochmal ein extra Podcast wert. Ja.
Ja, ich glaube, das ist, lass mich da auch noch einen Satz zu sagen oder zwei. Das ist ein typisch deutsches Problem. Also ich habe ja nun in den anderen deutschsprachigen Kulturen gelebt und gearbeitet, in der Schweiz und in Österreich. Und wenn man in der Schweiz in die Duzis-Kultur eingedrungen ist, dann wird man akzeptiert. Und es ist dann in Groß-Wien, also dem Nabel der österreichischen Wirtschaftswelt, am Ende genau nicht anders. Also das heißt, einmal ist es sozusagen in der Sache ein Teil der Kultur, die in der Schweiz, glaube ich, in der deutschsprachigen Schweiz gelebt wird. Für die französischsprachige Schweiz kann ich das nicht beurteilen. Aber in Wien, das ist ja wie so ein großer Mikrokosmos. Da gehört man dann dazu oder man gehört nicht dazu. Und ich ich glaube, da muss man einfach schauen, wo bewege ich mich hier, in welchem kulturellen Kontext bewege ich mich hier. Und ja, ich gebe dir für Deutschland völlig recht, was du gesagt hast. Das würde ich, oder für Teile von Deutschland würde ich das auch unterschreiben. Hier in Baden-Württemberg, wo ich lebe, und im Badischen, würde ich sagen, da sind wir schon wieder so Grenzgänger. Also ich glaube, wenn ich hier mit bestimmten Unternehmern zu tun habe, gibt es genau den Deutschen, den typisch Deutschen, den du da beschrieben hast. Es gibt auch genau den typischen Partner. Das wäre dann schon einer, der Richtung Schweiz oder Elsass geht, der genau das Gegenteil wieder pflegt. Da muss ich mich wieder hineinfühlen und gucken, mit wem habe ich es da im Einzelfall zu tun.
Dann würde ich an der Stelle mal einhaken und ganz kurz vielleicht nochmal wiederholen, um eine Beziehung zu pflegen und zu halten und Vertrauen auch zu halten, sind vor allem beeinflussbare Faktoren, wie zum Beispiel Verbindlichkeit, Alex, das hattest du genannt, ganz wichtig. Authentizität, Peter, das hattest du gerade auch nochmal genannt, ganz wichtig. Das kann ich beeinflussen, da kann ich mich selber reflektieren, daran kann ich mich halten. Aber vielleicht auch Dinge, die man nicht so ganz beeinflussen kann, die aber auch okay sein müssen, wie Sympathie. Manchmal ist man sich einfach sympathisch aufgrund bestimmter Verhaltensweisen. Und dann ist man sich manchmal einfach grün und manchmal dann doch eher weniger. Das ist jetzt erstmal alles der bestmögliche Outcome, wenn man Beziehungen aufbaut und hat. Jetzt gibt es natürlich auch Beziehungen, die mal an einen Scheidepunkt kommen oder die auch einfach mal schwierige Phasen haben. Das habt ihr bestimmt in eurer langen Karriere auch schon erlebt. Wie seid ihr damit umgegangen oder was wäre euer Rat für uns Young Professionals, wenn wir auch mal an so einen Punkt kommen, dass man da rauskommt? Das ist erstmal sehr breit gefragt, aber vielleicht habt ihr da ja sogar direkt ein Beispiel, was ihr nennen könnt in die Richtung.
Ich würde gerne das, was du gesagt hast, Stella, noch ein bisschen hinterfragen, wie weit das ist, was ist, auf den ersten Blick ist das völlig richtig, was du sagst. Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass Authentizität, Vertrauen, Sozialkonstrukte in den Köpfen meines Gegenübers sind. Wenn ich zu jemandem sage, vertrau mir doch, dann weiß ich, das Kind liegt tief im Brunnen drin und die Sache ist sehr problematisch. Und das kann ich mit anderen Dingen jetzt ganz genauso sagen. Also es geht zunächst mal darum, mich vertrauenswürdig zu verhalten. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, dass wir sagen müssen, der andere bewertet mich vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und der Erwartungen, die er jetzt an mich hat in Bezug auf das, was das für sein Leben künftig oder für seine Rolle, für seine Aufgabe da bedeutet. Und da gibt es immer wieder Differenzen, mit denen man umgehen können muss. Das liegt in der Natur der Sache, dass zwei Seiten die Dinge anders betrachten. Der schöne Begriff, den wir immer in dem Kontext auch hören, Transparenz, Offenheit und Transparenz, wird von beiden Seiten anders bewertet. Wenn ich denke, ich bin offen und transparent, hat vielleicht die andere Seite an ganz andere Punkte Erwartungen gehabt, die ich jetzt nicht transparent gemacht habe, weil das vor dem Bedürfnis- und Befindlichkeitshintergrund der anderen Seite wichtig und wesentlich gewesen wäre. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt für mich, da brauche ich dann als Kommunikatorin oder Kommunikator die Empathie, mit dieser Differenz umzugehen. Wir machen wahrscheinlich als Kommunikatorin, Kommunikatoren an der Stelle nichts anderes als ein, hört sich komisch an, aber Differenzmanagement. Wir müssen uns dieser Differenzen bewusst sein und gucken, wie können wir idealerweise mit eben genau diesen Beziehungsdifferenzen umgehen.
Wir haben bei Fink und Fuchs sogar einen Begriff dafür. Und das heißt ein Begriff, also so eine Wortpaarung, das heißt klären und bestätigen. Und es ist eigentlich egal, ob das jetzt eine kritische Situation ist oder eine Situation, wo was Gutes und mehr entsteht. Immer für eine Klarheit sorgen, dass beide Seiten wissen, worüber reden wir. Und dieses Klären und sich auch bestätigen lassen vom Gegenüber. Das ist harte Arbeit. Und das braucht auch für sich selbst ein gutes Durchdenken, was will ich hier eigentlich und was will ich eigentlich als Gegenreaktion haben. Aber auch zwei sehr offene Ohren, um zu hören und zu verstehen, was sagt denn eigentlich der andere. Und deswegen ist dieses Klären und Bestätigen total wichtig. Und ich glaube, klären kriegen wir meistens noch ganz gut hin, sich die Bestätigung einzuholen. Siehst du das jetzt genauso, ist noch mit das Einfachste. Schwieriger wird es, wenn man sagt, sind wir uns einig bei den Dingen A, B, C, D? Das heißt, ich muss auch wirklich zusammenfassen können, so wie du das ja im Moment auch ganz toll machst, Stella, was ich gehört, verstanden habe in meinem Kontext. Und kriege ich denjenigen dazu, dass sie sagen, wir haben eine Einigung. So, und dieses Klären und Bestätigen. Und wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, auch im Kleinen ist es total wichtig, kann man das auch immer ganz gut üben.
Ja, ich gebe dir völlig recht, Alex, aber es gibt dann immer noch trotzdem eine Sollbruchstelle, die wir nicht klären können. Wir sind mit unseren Köpfen für uns alleine. Wenn wir Computer wären und so eine USB-Dose auf der Stirn hätten, dann könnten wir ein Kabel dazwischen stecken und dann könnten wir sehen, ob beide Seiten genauso ticken. Das können wir leider nicht. Also dieses Klären und Bestätigen ist ein mühsamer Prozess, der nicht ohne Risiko am Ende ist. Selbst wenn ich das bestätigt bekomme, heißt das noch nicht, dass beide Seiten das genauso verstanden haben am Ende. Das muss ich mir vor Augen führen. Das wird sich dann erst mit der Weiterentwicklung des Ganzen zeigen, ob es in die gemeinsame Richtung geht oder ob jeder diese Richtung wieder etwas anders verstanden hat.
Aber da sind wir bei Verbindlichkeit, ja. Und man muss sich gucken, genau wie du sagst, Beziehungsmanagement ist einfach Arbeit. Das muss einem klar sein. Große Ziele erreicht man in kleinen Schritten. Und genau da muss ich mir immer jeden kleinen Schritt, ich muss mich rückversichern. Kann ich jetzt den nächsten gehen oder muss ich den noch verhandeln? Muss ich den in der Beziehung noch ausverhandeln? Und deswegen ist dieses Klären, Bestätigen, finde ich, eine Annäherung, ja. An kommen wir voran oder halt nicht. Von wir schreiben das jetzt mal runter, weil das ist der eigentliche Schwur, ja, und gibt's eine Bestätigung dann auch schriftlich zurück, das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Aber wir reden jetzt ja erstmal grundsätzlich um Beziehungen, um sehr viel miteinander reden und auch erleben. Aber das sind so kleine Schritte, die man beachten muss. Ja, es gibt nicht diesen einen großen Wurf, um am Ende gemeinsam ein erfolgreiches Projekt oder eine tolle Beziehung aufgebaut zu haben. Es ist viel Arbeit in mühseligen kleinen Schritten. Und da steht für mich eher die Frage, sind wir wirklich bereit, diese Arbeit jeden Tag aufs Neue immer wieder einzugehen?
Also ich würde gerne auf deine kleinen Schritte eingehen. Beziehungen leben davon, dass sich Episode an Episode an Episode anschließt. Und diese Episoden sind mal gestaltete Episoden und mal nur erlebte Episoden. So, das muss man sich auch vor Augen führen. So, und diese Episoden werden dann noch von beiden Seiten oder mehreren Seiten, nehmen wir mal größere Stakeholder-Netzwerke, von mehreren Seiten unterschiedlich wahrgenommen und unterschiedlich fortgeschrieben und unterschiedlich sozusagen in die Beziehung eingeschrieben. Und ich komme jetzt wieder auf die Rolle der Beratungsperson zurück. Diese Netzwerkdinge anzuschauen und jetzt abseits der Verbindlichkeit, die ich in der Beratung vereinbart habe, meinem Kunden gegenüber, sondern hier zu gehen und sagen, ich muss erstmal analytisch zu sehen, wo stehen wir überhaupt und ist eigentlich das, was wir hier miteinander besprechen, das als selig machen oder gibt es ganz andere Einflussfaktoren, die von anderen Stakeholder-Gruppen kommen, die wesentlicher sind, zumindest wesentlicher, was den Einfluss auf diese Beziehung angeht, nicht mehr wesentlicher in meiner Beziehung, sondern wesentlicher auf das Gesamtkunstwerk, wesentlicher für die Fortschreibung der Episoden, weil da andere, nenne ich die mal in Anführungsstrichen, Störfaktoren einwirken. Das ist eine hohe Beraterkunst. Ich wage mal, diesen Begriff zu nehmen. Das können manche Leute, manche werden es nie können, sowas zu beobachten und zu beurteilen. Und dann muss ich auf dieser Basis eben an diesen Beziehungen arbeiten. Jawohl.
Auf, Peter, was du jetzt schon vor einer Weile gesagt hast, auch wenn das vielleicht etwas weit gegriffen ist, im futuristischen Blick in den Kaffeesatz. Du hast gesagt, wir können unsere Köpfe ja nicht mit Kabel verbinden und wissen dann, was der andere denkt. Aber wo denkt ihr denn, wo wir in so 10 Jahren in der Kommunikation stehen? Meinte, das ist schon möglich, ist natürlich mit kleinen Augenzwinkern. Aber wie wird sich da entgegen die Kommunikation noch verändert haben im digitalen Sinne? Wo glaubt ihr, dass wir da stehen und was für uns Kommunikationsberater in 10 Jahren vielleicht wichtig sein wird?
Also das Fass will ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen, was die digitale Kommunikation als Überbegriff so alles weiter beeinflussen wird. Ich würde gerne eng bei unserem Thema bleiben und ich kann mich jetzt auch nur wiederholen. Beziehungen kann man nicht zu 100% in den virtuellen Raum verlagern. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und der braucht Geruch, ja. Also wir haben ja auch eine gewisse Sensorik. Ich brauche einfach das Erspüren, das Anfassen des Gegenübers, der Handschlag. Der ist ja während der Pandemie so ein bisschen in Verruf geraten, aus guten Gründen auch. Er ist aber wieder da. Und das ist ja so das Erste, wenn ich jemandem die Hand gebe, wie fühlt sich das an? Das ist Teil einer Beziehung, eines Beziehungsaufbaus. Das nicht zu tun. Ich habe das ja gemerkt, das war für jeden irgendwie total strange. Sonst ist man immer aufeinander zugestürzt, hat schon die ausgestreckte Hand gehabt, ist in den Raum rein, hat Offenheit signalisiert und schön, dass wir uns sehen. Und dann steht man plötzlich voreinander und sagt, was machen wir jetzt? Wir anfassen ist nicht, Abstand musst du halten. Das hat viel gemacht mit den Menschen. Ja, also das darf man nicht unterscheiden. Und ich kann nur einen Journalisten zitieren, den ich in jungen Jahren kennenlernen durfte, der gesagt hat, ich schreibe nur über Menschen, die ich auch, denen ich mal die Hand gegeben habe. Also was ja nichts anderes heißt wie, ich kann nur was Gutes produzieren, wenn ich das, was für mich ureigen ist, nämlich das Gespräch, die Inhalte und das Treffen von Menschen, wenn ich das auch wirklich im persönlichen Umfeld leisten kann. So, und das hat mich geprägt mein ganzes Leben lang. Und ich kann sagen, in meiner Erfahrung, die besten Beziehungen hatte ich immer, wenn, jetzt zitiere ich den Peter, Episode an Episode aneinandergereiht wurde und da ganz viel echtes Treffen dabei war.
Ja, ich denke, man kann noch ich bin ein absoluter Handschlag-Fan auch. Aber nicht nur, dass man einen Handschlag gibt, sondern wie man einen Handschlag gibt. Also wenn erinnert euch mal, jeder jetzt hier von uns dreien, aber auch nachher diejenigen, die das hören werden, erinnert euch mal, was ihr in eurem Leben für Handschläge bekommen habt. Die wischiwaschi weichen Handschläge, wo man denkt, ist das ein Waschlappen oder war das jetzt eine Hand? Dann so ganz feste, kräftige mit dem Motto, will er was bekräftigen oder will er von was ablenken? Also man hat immer wieder gerade im Kontext von Handschlägen das Gefühl, ja, da steckt was mehr drin. Oder es gibt die gewöhnlichen normalen Handschläge, wo man sagt, ja, schön, dass du, wie Alex, wie du es gesagt hast, schön, dass wir uns jetzt treffen, dass wir das Gespräch führen. Aber es gibt eben auch noch Varianten ringsrum, überhaupt keine Frage. Und da bin ich auch jetzt bei dir. Wir brauchen den können vielleicht am Ende nochmal über das Thema KI und anderes in dem Kontext reden. Aber im Moment glaube ich, dass das Persönliche, das Verbale und Nonverbale, das, was man erlebt und was man dann, so wie wir jetzt hier mit der Technik uns auseinandersetzen müssen, um miteinander zu kommunizieren. Wir schaffen das jetzt, weil wir einen Rahmen haben, in dem wir uns begegnen können, weil wir uns kennen und genau dieses Kennen miteinander schon befasst gewesen zu sein, im positiven Sinne, dass wir das jetzt hier vortragen können. Hier brauchen wir nicht nach Wiesbaden fahren oder nach Köln fahren oder nach Offenburg fahren, sondern diesen Job jetzt können wir hier, wenn wir so betrachten, so erledigen. Aber wenn wir überlegen würden, was machen wir für ein neues Thema daraus, wenn wir brainstormen würden, was kann man jetzt daran anschließen für Themen? Ich glaube, dann wäre es cleverer zu sagen, lasst uns mal um einen Flipchart stehen, jeder macht mal seine Kärtchen da drauf und wir diskutieren das mal miteinander und gucken, wie der andere reagiert, dann ist das Format ganz anderes. Also völlig bei dir, Alexander.
Ja, vielen Dank euch beiden. Habt ihr gerade noch einen letzten Tipp, den ihr vielleicht noch den Young Professionals mitgeben möchtet oder habt ihr das Gefühl, zum Thema Beziehung ist jetzt zumindest in diesem Rahmen schon das Wichtigste gesagt?
Ich hätte noch einen Begriff, den ich hier platzieren möchte. Das ist das Netzwerken, Netzwerkaufbau, was ja nichts anderes ist als Beziehungen zu managen. Und im Laufe eines Berufslebens, und nur darüber reden wir ja im Moment, geht es ja darum, sein Netzwerk weiter auszubauen. Dann fallen auch mal wieder welche weg, weil es einfach keine Anknüpfungspunkte mehr gibt. Aber es kommen immer wieder neue Menschen dazu, mit denen man Dinge unternimmt, etwas zu tun hat, sich austauschen muss. Und der Peter hat es vorhin gesagt, naja, das ist ja auch viel mit Gestalten. Ich finde, wir sind in einer Profession, wo wir Gestalter sind. Wir sind nicht in der Rolle des Erfüllungsgehilfen, der nur wartet, bis jemand kommt, ja, sondern wir müssen eigentlich rausgehen. Wir sind ja, deswegen auch, ich sage jetzt mal für Agentur, Vermittler, ja, von Beziehungen auch. Das ist ja unsere ureigene Rolle. Das ist die Deskription für Agentur, dass wir vermitteln. Das ist so das eine, aber dass wir vor allem gestalten. Ja, wir gestalten das für unsere Kunden, wir gestalten Beziehungen, aber auch für uns selber. Und ich kann nur eine gute Beziehung im Sinne meines Kunden oder im Sinne meiner Profession, wenn ich jetzt an Kommunikatoren im Unternehmen denke, hinbekommen, wenn ich selber mit mir auch eine gute Idee davon habe, wie kann ich für mein persönliches Netzwerk gute Beziehungen gestalten. Das hängt eng miteinander zusammen, aber ich muss bei mir selber anfangen. Und wenn ich nicht bereit bin, rauszugehen, Menschen zu treffen, auch mal kalt, ja, im Smalltalk, mich neuen Leuten zuzuwenden, ne, diese Zugewandtheit und Offenheit, dann wird es schwierig, ein guter Beziehungsvermittler oder Stakeholder-Manager zu sein, wenn ich da mit mir nicht im Reinen bin und das für mich persönlich auch immer übe.
Ich würde die Frage, die du vorhin Raum gestellt hast, Stella, nochmal aufgreifen wollen. Wo stehen wir in 10 Jahren? Wenn wir schauen, was uns diese Kommunikationswelt an Segnungen oder Unsegnungen gebracht hat, dann ist für mich die größte Revolution, die stattgefunden hat, nicht das Internet, sondern die größte Revolution ist die partizipative Kommunikation, die wir jetzt seit ungefähr 20 Jahren haben, dass nämlich plötzlich alle mit allen tatsächlich kommunizieren könnten, wenn sie es wollten. Und alles, was vorher war, war nur die Verlagerung klassischer Kommunikationsformen auf eine Netzplattform. Also Web 1.0 ist sicherlich bedeutend gewesen, aber Web 2.0 ist das Bedeutendste gewesen. So, und jetzt erleben wir im Moment etwas, worüber man natürlich einen eigenen Podcast machen können müsste oder sollte. Was bedeutet es jetzt, dass plötzlich es Dinge gibt, die nicht mehr authentisch sind, dass wir nicht nur mit Fake News, sondern mit gefakten Bildern, mit gefakten Filmen zu tun haben. Was bedeutet das für Beziehungen? Also hier werden plötzlich Beziehungen aufgebaut. Ich will gar nicht von parasozialen Beziehungen jetzt hier sprechen zu Influencerismus-Personen oder ähnlichen Dingen, sondern ganz einfach nur davon, dass eine Welt entstehen ist, in der diese Dinge gerade torpediert werden oder torpediert worden sind. Wenn wir in eine politische Kommunikation hineingehen, wo Unwahrheit von Menschen ist das eine, aber das Ganze dann noch auf andere Ebenen zu heben und mit künstlichen Personen zu inszenieren oder zu tun, ob es von den wahren Personen gekommen wäre. Das sind Fragen, mit denen wir uns wahrscheinlich auseinandersetzen müssen, aber die am Ende meines Erachtens, und da bin ich dann wieder bei dem, was Alexandra gerade gesagt hat, da wieder landen, dass wir mit Menschen zu tun haben und mit vertrauensvoller Beziehung zu diesen Menschen als persönliche Beziehung pflegen müssen, um diesen anderen Dingen, die da außen rum sind, das Tor zuzumachen. Und die Frage ist dann nur, wie groß ist der Einfluss und wie groß nimmt das auch auf uns Einfluss auf Wahrnehmung, Sympathie, Attraktivität, Reputation, Image? Das sind Fragen, ja, da sind die Gefahren, glaube ich, denen wir zurzeit ausgesetzt sind, oder die Gefahren, die da hochgezogen sind, wie so ein Gewitter, sehr viel größer geworden. Aber da sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, wäre ein eigenes Thema. Da bin ich völlig bei dir, Alexandra, auch. Man muss es nur reflektieren. Die Welt wird zunehmend komplizierter an dieser Stelle. Sie wird auch analytisch. Ich lege immer Wert, ihr habt gemerkt, heute auf den analytischen Moment erstmal dabei, am Anfang von Beziehungen. Die wird analytisch komplizierter, weil wir nach dem Aschenputtelprinzip das Richtige vom Falschen sortieren müssen. Und das ist sicherlich schwieriger noch geworden. Da reicht nicht mehr Kognition und Affekt, sondern es sind jetzt eben auch plötzlich Dinge da, die da reingespielt werden von Zweiten, von Dritten, von Vierten, die was damit zu tun haben oder gar nichts mit zu tun haben, aber trotzdem Wirkung zeigen oder Einfluss nehmen.
Ich habe eine Ergänzung dazu, das ist total wichtig, was du sagst, Peter. Und zwar ist das ganze Thema des Dramatisierens. Ja, also wir hatten vorhin das Beispiel der Kommunikation, macht man das persönlich oder es geht doch auch virtuell. Ja, wir sagen hier auch in der Agentur, nur weil es technisch möglich ist, ist es noch lange nicht gut. Ja, und man muss gut ausdifferenzieren, wann setze ich das Mittel der digitalen Kommunikation ein und wann ist die persönliche Kommunikation besser. Das gilt auch für Homeoffice. Wir tun aber, und so ist ja leider auch die Diskurslage, dass immer nur eins, das gerade irgendwie modern oder aktuell erscheint, das ist das Beste. Es wird aber nicht mehr differenziert. So, und dann wird das, was man, was wie der Peter auch gesagt hat, plötzlich wird es vielleicht ein bisschen falsch, wenn man sagt, nee, man muss wirklich gut überlegen, ist es entweder oder sowohl als auch. Und meistens, das ist das, wo wir heute stehen, ist sowohl als auch. Man muss nur gut überlegen, wann verwende ich was? Wann ist die Technik besser? Wann ist der persönliche Kontakt besser? Und nicht dem, ich sag mal, anheimfallen, was gerade die Diskurslage ist, die immer sehr stark gewichtet ist, sehr polarisierend alles, ja. Und da einen differenzierten Weg zu finden, ist, glaube ich, auch ein guter Tipp, wo man sich selber immer wieder überprüfen kann, was ist denn jetzt für mich gerade in Sachen Beziehungen die bessere Lösung?
Ja, man könnte es auf eine einfache Formel bringen, Alexandra. Die Mischung macht's, wie beim guten Kaffee. Und auch beim guten Kaffee hat der eine ist für einen starken guten Kaffee und der andere ist für einen anderen, der hat einen anderen Kaffeegeschmack, aber in allen Fällen macht's die Mischung.
Das unterschreibe ich sofort.
Das, was ihr gesagt habt, bringt es jetzt ja eigentlich auch optimal für unsere Hörerinnen auf den Punkt. Die Rolle der KommunikationsberaterInnen wird immer wichtiger, weil die Welt immer komplexer wird und man immer mehr mit einfließen lassen muss. Jetzt nicht nur im Beziehungsbereich, sondern auch generell in der Kommunikation. Und das würde ich dann direkt mal nutzen, um diesen Podcast abzurunden und mich ganz herzlich bei euch zu bedanken, dass ihr dabei wart und so spannende Perspektiven zum Thema Beziehungsaufbau, Beziehungspflege, Relationship Building eingebracht habt. Und hoffe, dass unsere Hörerinnen auch heute etwas mitgenommen haben. Und sag einfach jetzt nochmal vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Danke.
Gerne.
Danke dir, Stella, und vor allem danke dir, Peter. Es ist immer wieder ein Vergnügen.
Ich habe mir ein Vergnügen mit euch diesen Podcast zu machen.
Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.